Hallo, mein Name ist Sarah Junghans. Ich bin Apothekerin in der Fachapotheke für Neurologie und seltene Erkrankungen. Migräne ist einer meiner Fachgebiete, wo ich Migränepatienten in ihrer Arzneimitteltherapie unterstütze. In meinen Beratungsgesprächen werde ich häufig nach der Rolle der Ernährung gefragt, ob es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die Trigger sein können, dass zum Beispiel eine Migräneattacke ausgelöst wird und was sie vielleicht auch selbst noch tun können. Umso mehr freue ich mich, heute an meiner Seite Antje Behrendt zu haben. Ihr kennt sie aus unseren Videos und wer, wenn nicht sie, kann heute meine spezifischen Fragen rund um das Thema Migräne und Ernährung beantworten. Hallo Antje.
Hallo und danke, ich freue mich sehr und bin gespannt.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns endlich hier im Studio treffen. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, ist ja Ernährung oft manchmal ein Thema in der Migränetherapie und wird auch häufig in der Beratung nachgefragt. Ich würde es vielleicht einfach an einem Beispiel mal beginnen, und weil man das immer sehr gut darstellen kann. Ich habe ja schon anklingen lassen, dass in meinen Beratungen oft das Thema Ernährung auftaucht. Ich hatte mal eine Patientin, die ist Samstagmittag in die Apotheke gekommen und hat beschrieben, obwohl sie lange geschlafen hat, dass sie urplötzlich heute eine Migräneattacke hat und mich halt sozusagen nach einem migränespezifischen Arzneimittel gefragt hat. Und in unserem Beratungsgespräch klären wir ja mal ab, ob mir ein klassischer Spannungskopfschmerz vorliegt oder ein Migränekopfschmerz. Und somit hat sie mir erzählt, dass sie auf jeden Fall den Rotwein gestern Abend als Auslöser sieht. Zusätzlich hat sie mir aber auch erzählt, dass die Woche extrem stressig war. Sie hatte eine bestimmte Deadline auf Arbeit und es gab viel Kaffee. Und wenn sie mal Zeit hatte, gab es halt ab und an Snacks oder Süßigkeiten zum Essen. Da habe ich mich natürlich gefragt, war dann wirklich nur der Rotwein der Trigger oder können es auch vielleicht andere Ursachen gewesen sein? Und somit wäre meine erste Frage an dich, gibt es bestimmte, sag ich mal, Nahrungsmittel oder Genussmittel, die zum Beispiel eine Migräneattacke auslösen können?
Also genau, das ist natürlich so, es ist ja wirklich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren und es gibt zwar bei manchen, also manche können ziemlich genau sagen, dass es bestimmte Trigger in der Ernährung gibt, die bei ihnen wirklich oft eine Migräne auslösen, aber es ist auch nicht immer so. Es kann auch sein, dass man bestimmte Trigger hat, die dann aber an manchen Tagen auch gar nicht als Trigger wirken. Also das gibt's auch, weil es ist ja wirklich ein Zusammenspiel und in ihrem Fall war es ja so, dass sie zum Beispiel vorher viel Stress hatte, dann viel geschlafen hatte. Also auch dieser Schlaf-Wach-Rhythmus hat ja einen Effekt. Also man sollte ja probieren, eher regelmäßig zu schlafen. Dann hat sie Wein getrunken, dann hat sie vorher viel Kaffee getrunken, dann aber lange geschlafen. Das heißt, vielleicht hatte sie sogar auch einen Koffeinentzug, was auch wieder ein Triggerfaktor sein könnte. Das heißt, hier sind viele Sachen zusammengekommen. Es kann aber der Alkohol auch natürlich gewesen sein, aber es wäre nochmal interessant zu wissen, ob es bei ihr zum Beispiel auch passiert, wenn sie eine ganz ausgewogene Woche hat, vielleicht im Urlaub regelmäßig schläft und dann mal ein Glas Wein zum Abendessen trinkt, aber ganz normal schläft und keinen Stress hat. Ob es dann auch passiert wäre, würde ich fast denken, wahrscheinlich eher nicht, aber weiß man natürlich nicht. Aber es gibt schon Triggerfaktoren. Das ist zum Beispiel bei vielen, ist es auch Histamin in der Nahrung, wieder auch nicht bei allen. Manchmal kommt es auch auf die Menge drauf an oder auch an Gluten, ne? Wenn man jetzt viel Weißmehlprodukt oder so isst, auch viel Weizen generell. Das kann ein Triggerfaktor sein oder auch verschiedene Zusätze, gerade so in Fertiglebensmitteln, also so Konservierungsmittel oder Glutamat und solche Sachen. Es gibt auch so bei sehr reifen Lebensmitteln, also Obst oder Käse und Wurst und so weiter, gibt es auch Stoffe, die sich dann bilden, die dann auch ein Auslöser sein können. Aber wie gesagt, es kommt bei ganz vielen auf die Menge drauf an und auch insgesamt auf den Zustand, wie man auch vielleicht wirklich alle anderen Faktoren auch gerade eingehalten hat oder eben auch nicht eingehalten hat. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, nicht so sehr auf solche Triggerfaktoren versteifen aus der Ernährung, sondern da ein bisschen entspannter angehen, was diese auslösenden Faktoren angeht und da auch individuell gucken. Wenn man natürlich irgendwas hat, was ganz, ganz sicher vielleicht bei einem immer zu einer Migräne führt, würde ich das natürlich schon weglassen. Aber was auch interessant ist, ist ja, viele haben dann so Heißhungerattacken auf bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Schokolade. Und das ist dann oft gar nicht wirklich der Trigger, sondern eigentlich nur das Energiedefizit, was vorher schon sich angekündigt hat oder was schon besteht, weil die Migräne eigentlich schon fast da ist und die das nur noch nicht wissen. Und dann haben sie halt Heißhunger und dann denken sie, dass die Schokolade jetzt der Auslöser war.
Das ist auch ein gutes Thema, was ich versuche auch immer in den Beratungsgesprächen zu sagen. Es ist ja schon wichtig, vielleicht seinen bestimmten Trigger zu kennen. Aber würdest du sagen, es ist sehr, sehr wichtig für Patienten, diese Trigger herauszufinden und dann vielleicht auch einfach komplett wegzulassen? Oder wie du ja auch gesagt hast, so lieber zu schauen, ist es der Zusammenhang und versuche ich mich nicht so drauf zu versteifen, weil es kann ja dann auch passieren, dass man dann ja wieder in eine stressige Situation halt kommt. Und weil man genau darauf achten möchte, dass der Trigger nicht irgendwie in der Woche zustande kommt. Und das könnte ja natürlich ja auch dann negativ sich auf eine Migräneattacke halt ausüben.
Genau, würde ich auch so sehen, dass man eher sich nicht so sehr auf diese einzelnen Trigger in der Nahrung versteift, sondern wirklich eher auf das große Ganze und eher guckt, dass man insgesamt ein gutes Stressmanagement hat, regelmäßig schläft, andere Faktoren wie zum Beispiel auch Yoga und verschiedene Stressmanagement, Tätigkeiten, die man vielleicht machen kann. Genau, und da auch die Ernährung spielt schon aber trotzdem eine Rolle. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass man zum Beispiel dann darauf achtet, dass man eher einen konstanten Blutzuckerspiegel hat, dass solche Sachen eigentlich da noch oft noch wichtiger sind. Komm, es ist auch sehr individuell, ne? Viele denken jetzt vielleicht, nee, aber das würde bei mir gar nicht funktionieren. Mhm. Bei denen gibt es vielleicht Triggerfaktoren, die sie wirklich weglassen müssen, weil sonst passiert es einfach, ne? Aber das sind halt manchmal aber auch wieder dann Ausnahmen und bei vielen ist es eben auch nicht so. Also genau.
Du hast es ja jetzt schon gerade angesprochen. Die Patientin hat ja beschrieben, dass sie ja Rotwein getrunken hat. Wir wissen ja, Alkohol hat ja einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und man weiß ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Entstehung einer Migräneattacke und dem Blutzuckerspiegel. Welche Tipps würdest du geben, wo man vielleicht darauf achten sollte, dass der Blutzuckerspiegel zum Beispiel konstant bleibt? Welche Ernährungsformen gibt es da zum Beispiel, die man Migränepatienten empfehlen könnte?
Genau, also da wäre es dann wichtig, dass man dann die Kohlenhydrate ein bisschen im Blick hat, dass man jetzt nicht unbedingt Kohlenhydrate meidet, darum geht es gar nicht, sondern eher, dass man dann die komplexeren Kohlenhydrate wählt, also zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte oder auch Süßkartoffeln und solche Sachen, die ja auch Kohlenhydrate enthalten. Aber die eben nicht so schnell ansteigen. Also das Problem ist immer, wenn man jetzt sowas wie Zucker, Weißmehl oder auch vielleicht Obst ohne, also zum Beispiel nur Weintrauben isst, die führen halt zum schnellen Blutzuckeranstieg und auch zum schnellen Blutzuckerabfall. Mhm. Und dieser starke Abfall, also der dann vielleicht auch nach Rotwein auftreten könnte, wenn man das jetzt ohne Essen zum Beispiel zu sich nimmt, dann das kann halt schon ein Trigger sein. Und deshalb, da ist es halt gut, wenn man probiert, sich so zu ernähren, dass man Lebensmittel wählt, die eben so einen konstanten Blutzuckerspiegel haben. Und das hat man eigentlich, wenn man insgesamt sehr ballaststoffreich ist, also viel vollwertiges Pflanzliches zu sich nimmt, aber auch in Kombination mit guten Eiweißquellen, weil Eiweiß auch eher einen blutzuckerstabilisierenden Effekt hat und auch gesunde Fette. Das geht alles. Eine Extremform von einer Möglichkeit, die man machen kann für eine Migräneernährung sozusagen, ist auch die ketogene Ernährung, was manche eben machen. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich das jemandem raten, weil das ist halt eine sehr, sehr restriktive Ernährungsweise. Man kann halt im Prinzip fast gar keine Kohlenhydrate mehr essen. Also es sollen nur 5% der Energie aus Kohlenhydraten kommen, was dann eigentlich fast gar nichts ist. Also da fallen auch viele Gemüsesorten weg, auch viel Obst, was ja an sich auch gesund ist, wenn man jetzt nicht irgendwie übertreibt. Und 1-2 Obststücke am Tag sind ja durchaus gesund. Deshalb würde ich, also wenn das was für einen ist, kann man das natürlich machen. Man darf nur nicht auch sofort einen Effekt erwarten, weil es ist eine richtige, man kann das auch als Stoffwechseltherapie bezeichnen. Also der Stoffwechsel wird umprogrammiert, es wird dann die Energie aus Ketonen gewonnen und die gehen auch schnell ins Gehirn. Also die haben auch schon positive Effekte und man nutzt das ja auch teilweise bei manchen Erkrankungen wie Epilepsie oder so. Und das wirkt auch entzündungshemmend dann im Gehirn, diese Ketone, und haben besonders bestimmte Effekte oder auch auf das Gleichgewicht von GABA und Glutamat zum Beispiel. Also da gibt es schon ganz interessante Daten zu. Aber es ist, wie gesagt, sehr restriktiv und sehr schwer umsetzbar für die meisten. Für manche passt das, viele nicht. Deshalb würde ich so als Kompromiss vielleicht eher sagen, dass so eine Ernährungsweise, die halt schon ein bisschen Kohlenhydrat reduziert ist, aber schon auch Kohlenhydrate nutzt, aber eben komplexe, gesunde Kohlenhydrate, und dass man eben auf sowas wie Weißmehl und Zucker versucht zu verzichten. Man kann das auch mal essen, vor allem in Kombination mit einer insgesamt gesunden Ernährung, weil ich habe mal den Eindruck, wenn man jetzt sich alles verbietet, dann schafft man das eh nicht durchzuhalten. Also, ne, und wenn man sich das auch mal gönnen darf und das bewusst genießen kann, dann ist das ja normalerweise auch kein Problem, wenn so vielleicht 10-20% auch mal ungesund sind und der Rest aber gesund. Ne, und wenn man das dann hinkriegt, durch viel Ballaststoff und eine gesunde Ernährung, also man sich jetzt einen Teller vorstellt, könnte man das sich zum Beispiel so aufteilen, dass man so die Hälfte Gemüse hat und vielleicht zuckerarmes Obst, dann ungefähr ein Drittel eiweißreich und in Kombination auch mit gesunden Fetten wie Nüsse, Samen, gesunde Öle wie Olivenöl oder Leinöl oder auch Fisch, und dann eben nur einen kleinen Teil Kohlenhydrate und das dann vielleicht eher sowas wie Quinoa, Buchweizen oder irgendwelche Vollkornprodukte oder auch Hülsenfrüchte.
Du hattest ja auch angesprochen, oder es wird ja auf jeden Fall ja empfohlen, dass Migränepatienten ja regelmäßig essen sollten, dass sie ja nicht so in so ein Energiedefizit halt kommen, weil ein Energiedefizit kann ja, wie du ja auch beschrieben hast, eine Migräneattacke auslösen. Somit kann ja Ernährung ja auch einen positiven Einfluss haben, wenn man ja eine Migräneattacke hat, dass man zum Beispiel durch gute und gesunde Ernährung vielleicht die Migräneattacke, sag ich mal, ein bisschen, sag ich mal, abschwächt. Mhm. Würdest du empfehlen, weil du es ja auch angesprochen hattest, nochmal mit dem Blutzuckerspiegel, dass man den über einen gewissen Zeitraum auch mal misst und überwacht, damit man das vielleicht auch manchmal ganz gut einschätzen kann, was bedeutet denn das, wenn mein Blutzucker fällt und was bedeutet das, wenn er ansteigt?
Mhm, auf jeden Fall, das kann man wirklich gut mal machen, das kann man einfach bestellen. Es gibt so Sensoren, die man sich an den Arm macht, dann hat man eine App für die Auswertung und kann dann jederzeit gucken, wie aktuell der Blutzuckerspiegel ist. Und kann eben auch den Verlauf sehen, also kann auch sehen, wie der vielleicht über Nacht war oder so. Und das ist echt sehr spannend. Also würde ich empfehlen, das hat man einfach 2 Wochen mal am Arm. Kann man natürlich auch immer wieder mal machen. Aber ich finde, dass diese 2 Wochen sogar schon total ausreichen, um einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen, wie man auf bestimmte Mahlzeiten reagiert. Also auch auf Kombinationen, dass man zum Beispiel sieht, dass bei manchen dann ein weißer Reis, der ja normalerweise einen hohen Anstieg bewirken würde, aber dann in Kombination mit viel Gemüse und irgendwie Eiweiß, dann gar nicht so eine große, so einen großen Peak macht, dann ist man manchmal erschrocken, dann trinkt man vielleicht einen gesunden Smoothie und der macht halt so einen Anstieg und entsprechend eben auch einen Abfall und kann sogar dann, wenn man Pech hat, einen Migräneanfall vielleicht sogar auslösen. Also das ist echt interessant, dass man da sieht und dass auch sogar der zirkadiane Rhythmus da nochmal einen Einfluss hat. Also manche reagieren morgens zum Beispiel anders auf Kohlenhydrate als mittags oder abends. Und das ist wirklich spannend. Und da ist auch jeder total unterschiedlich. Also gibt Leute, die reagieren mittags kaum auf Kohlenhydrate, morgens aber schon eher. Man aber eigentlich sagen würde, eigentlich müsste es umgekehrt sein, aber ist halt bei denen irgendwie doch nicht so. Und das sieht man dann eben. Und man normalerweise reichen die 2 Wochen sogar aus, um da wirklich mal verschiedene Sachen durchzutesten. Und das würde ich dann auch ruhig machen, dass man richtig mal Sachen testet und guckt, wie man drauf reagiert.
Das ist auch immer, was ich in meinen Beratungen und Situationen oft erlebe, dass ich den Patienten auch wirklich versuche mitzugeben, dass es was sehr Patientenindividuelles ist. Man kann verschiedene Sachen mal ausprobieren, aber es bedeutet nicht, dass halt, wenn es bei dem einen halt funktioniert hat, dass es bei einem halt selbst funktioniert. Man muss halt bloß für sich halt rausfinden, was halt stimmig ist, was halt auch irgendwie in die Lebenssituation halt passt. Es gibt natürlich schon Situationen, wenn man zum Beispiel regelmäßig montags bis freitags um, sag ich mal, 6.30 Uhr aufsteht, um 7 Uhr frühstückt, ist es bei Migränepatienten halt schon extrem wichtig, dass sie dann vielleicht Samstag und Sonntag das halt auch machen. Weil das kann nämlich dann manchmal, wenn man dann zu lange schläft, wie es ja jetzt auch bei unseren Patienten halt war, ein zu langer Schlaf, dann vielleicht eine zu lange Essenspause und dann vielleicht der Energiedefizit hat sich dadurch halt gebildet, kann natürlich dann so eine Migräneattacke natürlich auch fördern. Da sind wir auch wieder bei unserer Patientin. Sie beschreibt ja auch, dass die Situation innerhalb der Woche extrem stressig war. Das heißt, sie hat wahrscheinlich aufgrund des Stresses auch mehr Energie verbraucht. Wir wissen, dass Migränepatienten allein schon auch so sehr viel Energie verbrauchen. Das heißt, sie könnte ja auch zum Beispiel mit einer Nährstofftherapie da ja auch gut entgegenwirken können. Gibt es bestimmte Nährstoffe, die du Migränepatienten dann empfehlen würdest, worauf sie bestimmt achten sollten, dass sie da wirklich so einen Spiegel halt einhalten?
Auf jeden Fall. Also es ist ja, wie du schon sagst, oft so, dass man einfach ein Energiedefizit hat und die Zellen dann eben besonders von den Nährstoffen profitieren, die den Energiestoffwechsel eben auch besonders fördern. Deswegen gibt es sogar auch schon in den Leitlinien 3 Nährstoffe, die sogar mit aufgenommen wurden. Das ist das Magnesium, also das Magnesium, Q10 und B2, also das Riboflavin. Und diese 3 wurden mit aufgenommen und da hat man auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt noch viele mehr, aber wichtig wäre auf jeden Fall auch zu beachten, dass wenn man die vielleicht schon mal probiert hat und gemerkt hat, das hat bei mir nichts gebracht, dass man nochmal überlegt, ob man die richtige Dosis eingehalten hat, weil da gibt's halt wirklich Studien zu, die eben auch zeigen, bei einer niedrigen Dosis oder vielleicht sogar der normalen Dosis, die normalerweise empfohlen wird, hat es eben wirklich keinen Effekt gehabt, aber bei einer höheren Dosis dann eben schon. Und das ist wichtig und da würde ich sogar auch mal gucken, ob man vielleicht mal die Blutwerte bestimmen lässt, um zu gucken, ob man eventuell einen höheren Bedarf hat. Oder bei manchen ist es auch relativ einfach herauszufinden, wie beim Magnesium, dass man eben auch guckt, wenn man Durchfall bekommt, dann hat man vielleicht ein bisschen überdosiert. Mhm. Wenn man aber eher Verstopfung hat oder im normalen Stuhl, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr nehmen. Also das ist bei Magnesium relativ einfach. Trotzdem würde ich da immer gucken, gerade wenn man jetzt hohe Dosen braucht, manche brauchen sogar bis zu 1500 Milligramm am Tag, dass man das nicht alles auf einmal nimmt, weil so viel kann man nicht auf einmal aufnehmen. Dann wird es besser, bei Magnesium das wirklich über den Tag verteilt zu nehmen, vielleicht in 2 bis 3 Einzelgaben oder sogar noch häufiger, wenn man das hinbekommt. Man muss natürlich immer gucken, wie schafft man das dann von der Einnahme. Das ist manchmal dann auch kompliziert und dann vergisst man vielleicht wieder die Einnahme. Das wäre dann schade. Oder man kann sich das auch in Wasser auflösen und dann einfach versuchen, diesen Liter Wasser am Tag zu trinken. Dadurch dann die Versorgung sicherstellen. Das geht auch. Und dann gibt es eben noch andere. Zum Beispiel beim Omega-3 hat man auch sehr gute Studien auch schon. Auch da ist es auch wieder so, dass da eine bestimmte Dosis nicht ausreicht, die von den meisten auch genommen wird und die oft auf der Packung steht. Aber dann bei einer etwas höheren Dosis man dann eben einen Effekt hat. Das ist meistens so ab 1500 Milligramm. Da könnte man dann auch gucken, ob man mal den Omega-3-Index messen lässt. Ne? Man kann das vielleicht auch mal ein halbes Jahr nehmen und dann mal den Index bestimmen lassen. Weil wenn man jetzt das noch nie genommen hat, wird man auf jeden Fall einen Mangel haben. Das ist bei allen eigentlich so. Es sei denn, man isst jeden Tag fetten Seefisch. Aber ich glaube, das machen die wenigsten, zumal das auch dann zu einer Schwermetallbelastung führen könnte. Und dann gibt's aber auch noch andere B-Vitamine, also auch B6 zum Beispiel oder Folsäure spielt auch eine Rolle oder auch B12. Also ich würde vielleicht sogar überlegen, einen B-Komplex zu nehmen. Dann kann man auch noch gucken bei anderen Mikronährstoffen oder Nährstoffen, die halt den Energiestoffwechsel noch fördern. Das wäre auch noch das L-Carnitin, kann auch bei manchen wirklich, da gibt's auch Studien, die einen guten Effekt gezeigt haben. Auch Melatonin kann man ausprobieren. Das ist auch wieder ein bisschen dosisabhängig, aber bei manchen das auch sehr gute Effekte gehabt. Oder auch die Vorstufen, also das Tryptophan oder das 5-HTP, ist ja dann eine Vorstufe von Melatonin. Und die haben, also die beiden laufen ja dann noch über Serotonin. Auch der Serotoninstoffwechsel spielt ja auch eine Rolle bei Migräne.
Ich glaube, was auf jeden Fall, was ich sehr gut finde, dass du es nochmal angesprochen hast, weil ich das auch immer wieder kenne, also erlebe in meiner Beratungssituation, der Punkt halt Dosierung. Es ist halt, man zählt vielleicht einmal oder liest halt, wo man, auf was man halt achten sollte und dann liest man vor allem Magnesium und probiert das halt aus und dann merke ich das immer in den Beratungssituationen, dass halt die Dosierung halt nicht gestimmt hat oder manchmal auch einen Abbruch stattgefunden hat, weil dann halt einfach Nebenwirkungen aufgetaucht sind. Und es gibt halt manchmal dann so kleine, sag ich mal, Schraubstellen, die man halt verändert, wie zum Beispiel langsam auftrieren, dass man halt nicht mit der vollen Dosis, wie zum Beispiel über 600 Milligramm anfängt, sondern dass halt sich langsam auftritiert. Und wenn man dann die Patienten einmal spezifisch nachfragt, was sie dann halt genommen haben, können sie sich meistens auch manchmal gar nicht mehr dran erinnern, wie viel Stärke halt drin war. Und das ist zum Beispiel, da kann man dann schon nochmal einen Versuch starten und sagen, probieren Sie es nochmal und nehmen Sie es über einen längeren Zeitraum, weil das ist auch mal, was man in der Beratung auf jeden Fall mitgeben sollte, ist halt, dass ein Effekt nicht in einer Woche auftritt. Das ist etwas, was man längerfristig halt nehmen sollte und dann guckt man halt in sein Migränetagebuch und schaut halt, okay, sind denn meine Attacken weniger geworden oder vielleicht ist auch die Schwere der Attacke einfach weniger geworden und das ist ja auch schon ein Erfolg.
Genau, ja, auf jeden Fall. Eins hatte ich auch vorhin noch vergessen, das war noch das Vitamin D. Da ist es auch wieder so, dass man auch hier wieder gesehen hat, dass halt niedrige Dosierungen, die ja oft empfohlen werden, so 1000 international reichen oft nicht aus, sondern auch da würde ich den Spiegel am besten sogar messen, dass man guckt, dass man vielleicht Blutwerte hat, so zwischen 50 bis 70 Nanogramm pro Milliliter. Und dann kommt man meistens zu Dosen zwischen 2000 und 5000. Das ist meistens so, bei manchen kann es sogar noch mehr sein, je nach Körpergewicht auch, ne? Das spielt auch eine Rolle. Und da würde ich nochmal gucken. Das ist jetzt auch erstmal, finde ich, erscheint immer relativ viel bei den ganzen Nährstoffen. Es gibt ja auch Präparate, die schon ein paar von diesen kombinieren. Das könnte man dann ja auch probieren, um vielleicht auch Kosten zu sparen. Oder dass man auch guckt, dass man vielleicht erstmal nur mit ein oder zwei anfängt. Also Vitamin D würde ich sowieso jedem empfehlen, egal ob man Migräne hat oder nicht. Deshalb wäre das vielleicht nochmal unabhängig davon. Aber ich würde jetzt speziell für Migräne vielleicht erstmal Magnesium einfach ausprobieren, weil da habe ich auch schon in der Ernährungsberatung und auch in der Apotheke ganz oft Rückmeldung, dass die Leute auch sagen, sie haben dann wirklich weniger Migräneanfälle. Das wirst du ja wahrscheinlich auch hören, ne? dass das wirklich einen sehr guten Effekt hat. Und zu allen, die ich jetzt hier genannt hatte, gibt es eben auch wirklich Studien, die sehr gut schon sind. Generell ist natürlich immer so die, sind die Studiendaten manchmal nicht so ausreichend, weil das oft dann auch falsch genommen wird, das Studiendesign dann manchmal nicht so gut ist. Gerade bei Omega-3, da gibt es so oft Studien, die dann negativ ausgefallen sind, weil einfach viel zu niedrig dosiert wurde oder weil es nicht zu einer Mahlzeit genommen wurde. Und es muss halt mit Fett zusammen genommen werden. Und ohne Mahlzeit, das bisschen Öl, was dann da in der Kapsel ist oder in dem Öl selbst, reicht halt nicht aus. Und das ist dann immer so schade. Dann nimmt man nur vielleicht höchstens ein Drittel auf von dem, was man eingenommen hat und denkt, es wirkt nicht. Also, das ist halt schade.
Also gerade auch so, jetzt, wir haben ja viele Tipps ja auch mitgegeben oder auch mit so ein paar Sachen halt aufgezählt. Das ist, finde ich, sowieso wichtig, gerade in der Therapie bei Migräne. Es sind halt einfach verschiedene Säulen, die wir halt haben. Ernährung ist eine Säule, die ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, weil das sind auch Schraubstellen, die die Patienten halt auch so, sage ich mal, selbst in Angriff nehmen können. Und dann empfiehlt es sich vielleicht auch mal eine Ernährungsberatung zu machen, wo man vielleicht nochmal wirklich Schritt für Schritt einen Plan macht, so, was könnte man umstellen, was passt ganz gut für einen. Und es gibt ja auch noch verschiedene andere Säulen, Bereich Stressbewältigung hattest du angesprochen, progressive Muskelentspannung und, und. Was würdest du unserem Patienten mitgeben, wenn du so, sag ich mal, drei wichtige Ernährungstipps geben würdest? Welche wären die?
Also ich würde auf jeden Fall das, was ich gesagt hatte mit dem Blutzuckerspiegel, dass man eben probiert, sich so zu ernähren, dass wirklich der Blutzuckerspiegel relativ konstant gehalten wird. Wenn man sich zum Beispiel mal was Süßes oder so gönnen möchte, wäre es am besten, man isst das direkt nach einer Mahlzeit, weil dann wirkt es nicht so wie so ein sehr starker Peak. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Dann auch viel zu trinken, weil das natürlich auch ein ganz wichtig ist. Eine gute Hydrierung kann schon ganz, ganz viel ausmachen. Auch wenn man zum Beispiel merkt, dass vielleicht ein Migräneanfall kommt, dass man dann auch nochmal darauf achtet, extrem drauf, also gut hydriert zu sein. Jetzt natürlich auch nicht literweise auf einmal zu trinken, aber eben so, wie man es schafft. Genau, das wäre wichtig. Und insgesamt würde ich mich nicht so verrückt machen. Also ich würde versuchen schon, vielleicht, wenn man Triggerfaktoren kennt, dann würde ich die natürlich vermeiden, aber insgesamt eher darauf zu achten, sich gesund und nährstoffreich zu ernähren, weil viele dieser Nährstoffe kann man ja auch über die Ernährung bekommen. Nicht alle, aber schon sehr viele. Und auch gerade sowas wie Magnesium, ne, und die B-Vitamine und so, das kann man an sich auch schon ganz gut über die Nahrung abdecken, aber oft reicht es dann eben nicht aus. Und deshalb macht manchmal diese Nahrungsergänzung doch noch Sinn. Oder es ist ja dann keine Nahrungsergänzung, sondern eigentlich eine Nährstofftherapie, richtig. Das wirkt ja dann richtig fast wie ein Medikament. Also, aber das wären so die drei Punkte, die ich, glaube ich, so am wichtigsten finde.
Danke dir, Ante, für das tolle Interview. Und wenn ihr noch eure eigenen Tricks und Tipps zum Thema Ernährung und Migräne mit uns teilen wollt, dann schreibt das gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen, dann meldet euch gerne bei uns. Bis bald.